Es gibt Themen unter Gläubigen, ja auch hier in der Gemeinde, wo wir einfach unterschiedlich denken. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, da seid ihr mit jemandem im Gespräch oder hört und dann denkt ihr euch, boah, wie kann der denn nur so eine Überzeugung haben? Wie kann der denn nur so denken? Ich meine jetzt nicht Themen wie Lügen oder Ehebruch, da ist die Bibel ganz klar, da diskutieren wir nicht lange. Ich meine Themen, wo wir Christen zu unterschiedlichen Antworten kommen können, wo beide meinen, sie handeln vor Gott richtig. Themen wie zum Beispiel Sonntagsarbeiten, erlaubt oder nicht. Themen wie Umgang mit Alkohol, ein Bier trinken oder ein Glas Wein oder lieber ganz verzichten. Ich meine jetzt nicht Alkoholmissbrauch, da heißt die Bibel wieder ganz klar. Themen wie Rock oder Hose. Themen wie Medien, KI, hilfreiches Werkzeug oder geistliche Gefahr. Hände heben beim Lobpreis. Richtige Anbetung oder Gefahr von Show. Und wir merken da plötzlich, das sind nicht einfach nur neutrale Themen, sondern das sind Themen, wo die einen vielleicht sagen, boah, wie kann der nur? Wie kann der nur so handeln? Oder die anderen vielleicht meinen, ja, hat er das noch nicht ganz verstanden mit dem Evangelium, dass wir in Christus frei sind? Und genau hier beginnt das Problem. Es sind nicht plötzlich einfach nur Meinungen, denn eine Meinung sagt, ich denke so. Doch bei diesen Themen sagen Christen, ich kann das vor Gott gar nicht anders verantworten. Und genau dann wird aus einer Meinung eine Gewissensfrage. Dinge, die ich vor Gott gar nicht anders tun kann. Und ich meine jetzt nicht Fragen, wo die Bibel eine klare Antwort gibt, sondern Themen, ja, bei denen die Bibel keine klare Grenze zieht. Wo es Weisheitsfragen sind, ohne direkt zu sündigen, wenn ich diese Dinge tue. Und so kann es sein, dass bei Gewissensfragen plötzlich nicht einfach nur zwei Meinungen gegenüberstehen, sondern zwei Überzeugungen, vor Gott richtig zu handeln. Beide beten. Beide wollen Gott ehren, doch trotzdem kommen beide irgendwie zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ganz schnell passiert es, dass die einen vielleicht anfangen zu verachten, indem sie sagen oder denken, ja, der hat das Evangelium doch noch gar nicht richtig verstanden, weiß der nicht, dass wir. Und die anderen fangen vielleicht an zu richten, indem sie sagen, wie kann man das doch nur so? Und genau das sehen wir heute in den Text, den wir uns anschauen, nämlich in Römer 14. Und ich will vorab sagen, ich werde heute nicht sagen, was bei diesen Themen hier richtig oder falsch ist. Das will ich bewusst nicht machen, denn das ist auch nicht das Ziel von Paulus, wenn wir uns den Text anschauen, dass er sagt, die haben Recht, die haben Unrecht. Nein, Paulus Ziel ist es, wie bleibt die Einheit in der Gemeinde bestehen? Wie bleibt die Einheit in Christus bestehen? Das ist sein Ziel. Und genau deswegen lautet mein Thema heute auch, wie gehen wir miteinander um, wenn wir in Gewissensfragen unterschiedlich denken. Und das erste Prinzip, was ich aus dem Text so nehme, was Paulus anspricht, ist, dass er sagt, erkenne, denn Gott hat den anderen angenommen. Wir lesen hier in Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Er sagte nicht, klärt jetzt erst, wer Recht hat. Er sagt nicht, diskutiert alles aus, bis alle einer Meinung sind. Er sagt nicht, schlagt die Schrift jetzt aus, auf und korrigiert einander. Nein, das Erste, was er hier sagt, ist, nehmt an. Das heißt, Annahme vor Auseinandersetzung. Und dann erst beschreibt er die konkrete Situation, wenn wir weiterlesen, in Vers 2. Dort sagt er nämlich, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Und hier sehen wir zwei Gruppen in der Gemeinde. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen, das sind nicht zwei Arten von Christen. Nicht die Guten und die Schlechten, nicht die Geistlichen und die Ungeistlichen, sondern beide gehören zu Jesus. Beide wollen hier Gott ehren und trotzdem unterscheiden sie sich irgendwie. Die Schwachen sind Christen, deren Gewissen noch stark geprägt ist. Deren Gewissen ist geprägt vom Gesetz her, vom Judentum. Für sie war das nicht einfach Tradition, für sie war das Gehorsam gegenüber Gott, dass sie bestimmte Dinge nicht gegessen haben, weil Gott Speisegebote gab. Es gab Dinge, es gab Dinge, das war für sie einfach unrein, weswegen sie das nicht gegessen haben. Darum sagen sie, bestimmte Dinge esse ich nicht und bestimmte Tage halte ich ein. Dazu kommen wir gleich noch. Nicht aus Rebellion, sondern aus Überzeugung gegenüber Gott. Und wichtig, schwach ist hier kein Vorwurf von Paulus, sondern es beschreibt ein bestimmtes Gewissen, ein empfindliches Gewissen. Und Paulus zeigt auch, ihr Gewissen ist an Dinge gebunden, die in Christus nicht mehr verbindlich sind. Darum nennt er sie schwach im Glauben. Nicht, weil sie weniger glauben, sondern weil sie die Freiheit in Christus noch nicht einfach erfasst haben. Darum müssen wir wirklich verstehen, sie sind nicht weniger geliebt. Sie sind nicht weniger geistlich. Sie haben ein Gewissen, das an bestimmte Dinge einfach noch gebunden ist. Und die Starken dagegen, die haben verstanden, in Christus, da hat sich etwas verändert. Äußere Dinge machen an sich nicht unrein. Und Paulus zeigt, ja, in Christus ist eine größere Freiheit gegeben, aber genau hier liegt die Gefahr. Genau hier liegt die Gefahr, denn wer Freiheit hat, kann anfangen, sie gegen andere zu benutzen. Wer Freiheit hat, kann anfangen, sie zu missbrauchen, Druck auszuüben gegenüber den anderen, obwohl sie geistliche Verantwortung trägt. Und genau deshalb beginnt Paulus hier den Text in Römer 14, nehmt den Schwachen den Glauben an. Warum? Wie schon gesagt, die größere Freiheit einen größeren Einfluss ausübt. Sie ist nie neutral, sie kann entweder aufbauen oder sie kann zerstören. Und wir sehen hier im Text, Paulus wendet seinen Blick ganz bewusst an die Starken, dann aber wiederum auch an die Schwachen und ganz oft an beide. Daher bleibt ein Prinzip durchgehend gleich. Wie wir miteinander umgehen, ist wichtiger als die Frage, wer Recht hat. Darum sagt Paulus auch in Vers 3, da lesen wir, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Einheit beginnt dort, wo wir aufhören, uns einander zu verurteilen. Einheit beginnt dort, wo wir aufhören, uns zu verachten oder zu richten. Was bedeutet das? Verachten heißt hier, den anderen für geringer zu halten, den anderen abwerten. Richten bedeutet hier, den anderen aburteilen, ihn geistlich zu bewerten, so zu tun, als wüsste ich, wie Gott über ihn urteilt. Es geht hier im Text nicht um eine liebevolle Korrektur untereinander, sondern um ein verurteilendes Herz. Denn Paulus sagt, wie kannst du jemanden richten, den Gott angenommen hat? Du sprichst ein Urteil über jemanden, wo Gott längst Annahme ausgesprochen hat. Lass das. Bewahre die Einheit im Glauben. Daher, wie gehen wir miteinander um, wenn wir in Gewissensfragen unterschiedlich denken? Indem wir verstehen, Gott hat den anderen angenommen, indem ich das erkenne. Er gehört jetzt auch zur Familie Gottes. Er ist auch ein Geliebter, genauso wie ich. In Römer 8,1 steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Wisst ihr, wir waren alles Verlorene. Wir waren alle verloren. Wir waren alle nicht gerecht vor Gott. Doch der große Wendepunkt ist, das, was wir nächste Woche feiern, dass Jesus Christus gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben, sein Leben gab für uns. Er macht den Weg frei zu Gott. Und das ist der große Wendepunkt. Und hast du Jesus angenommen, dann bist du angenommen. Und trotzdem gibt es Momente, wo wir vielleicht unsere Geschwister richten, nur weil da jemand ein Tattoo trägt oder ein Piercing hat oder vielleicht Dinge macht, die ich einfach nicht für richtig sehe. Und innerlich fange ich dann an zu verurteilen. Ein Vers weiter sagt Paulus, Leute, wie könnt ihr überhaupt einen anderen Sklaven richten? Denn dieser gehört doch nicht euch. Wir lesen hier in Vers 4, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Paulus, er stellt dir eine rhetorische Frage. Wer bist du? Und damit verweist er ihn eigentlich auf seinen Platz. Denn wir haben keine Autorität, einen anderen Gläubigen zu richten. Das haben wir nicht. Er begründet das hier mit dem Bild aus dem Sklavenrecht, indem er sagt, du kannst einen fremden Sklaven unmöglich richten. denn dieser gehört seinem eigenen Herrn. Deshalb gilt, ein Sklave steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Das bedeutet hier, seine Bewährung, er steht, oder sein Versagen, er fällt, wird ausschließlich von seinem Herrn beurteilt. Das war damals so. Du konntest, du durftest den Sklaven einen anderen nicht richten, denn sein Urteil lag bei seinem Herrn. Stell dir mal vor, wir gehen jetzt alle zu Fuß nach Hause heute. Ihr seid jetzt alle zu Fuß gekommen. Ja, auch wenn ihr aus Korbach kommt, ihr seid zu Fuß gekommen. Ihr geht nach Hause. Ihr macht euch auf den Weg und plötzlich seht ihr rechts einen Gärtner. Der macht gerade seine Arbeit. Erster Gedanke, wie kann der überhaupt Sonntag arbeiten? Okay, das zur Seite. Dann guckt ihr euch das länger an und denkt so, nee, das geht nicht. So, komm mal her. Dann ruft ihr ihn zu euch hin und sagt ihm, so, pass mal auf, du machst das völlig falsch. Der Rasen wird von links nach rechts gemäht und wieso benutzt du überhaupt so einen alten Rasenmäher? Das geht doch gar nicht. Und der schaut dich an und denkt, ey, warte mal, wer bist du eigentlich? Wer gab dir das Recht, jetzt überhaupt gerade zu urteilen? Du bist doch nicht mein Chef. Und da merkst du schon plötzlich, oh Mann, der arbeitet ja gar nicht für dich. Und du musst darüber erstmal nachdenken, du gehst ein bisschen weiter. Und dann siehst du plötzlich den Chef kommen von ihm, der jetzt mit ihm redet und sagt, ey, hast du super gemacht, genauso wollte ich das. Der Rasen sieht klasse aus. Danke und danke, dass du heute noch am Sonntag gekommen bist, du weißt ja. Und plötzlich merkst du, dein Urteil war völlig fehl am Platz. Nicht dein Maßstab zählt, sondern der des Herrn. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay Alex, aber darf ich jetzt gar nichts mehr ansprechen? Doch, doch. Wir sollen natürlich miteinander reden. Doch dazu komme ich gleich noch. Paulus sagt hier in Vers 4, wer bist du, dass du den Knecht eines anderen richtest? Dein Bruder steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er ist Gottes Diener, nicht meiner, er ist Gottes Diener. So wie wir doch auch. Und der Herr wird ihn aufrechterhalten. Wir haben doch zwischendurch dieses Bild, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Boah, so wie der lebt. Der lebt ganz schön nah am Abgrund. Wenn der so weitermacht, der wird fallen, auf jeden Fall wird er fallen. Wisst ihr, der Text sagt hier, es ist Gottes Macht, der ihn aufrechterhält. Er trägt seinen Diener, dass er bestehen bleibt. Selbst bei solchen strittigen Fragen wie hier Essensgebote heißt es, dass Gott ihn hält. Er wird ihn aufrechterhalten. Es liegt an Gott, nicht an mir. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir in Gewissensfragen unterschiedlich denken, indem ich erkenne, Gott hat den anderen angenommen und indem ich verstehe, der andere lebt für den Herrn. Die Verse 5 bis 6, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Erstmal bis hierhin, wir lesen hier wieder diese Konfliktbeschreibung. Also nicht nur Essen, sondern auch Tage, die höher gehalten werden. Die einen halten die höher, die anderen nicht. Aufgrund der Prägung. Die Tage höher halten, sind auch die gleichen mit dem Essen, die nicht alles essen wollen. Sie sind Christen mit jüdischem Hintergrund. Sie sind so geprägt vom Alten Testament, wo Gott bestimmte Tage, Feste eingesetzt hat. Und für sie war das nicht einfach nur Tradition, es war Gehorsam gegenüber Gott, Gottesfurcht, warum sie diese Tage gehalten haben. Und die anderen waren Heidenchristen, die nicht so geprägt waren. Für sie waren alle Tage gleich, weil sie nicht unter dem Gesetz standen. Wisst ihr, wir müssen verstehen, beide wollen Gott ehren. Die anderen ehren Gott, indem sie bestimmte Tage höher halten. Und die anderen ehren Gott, indem sie alle Tage gleich sehen. Entscheidend ist nicht, und da müssen wir uns immer fragen, was ich tue, sondern warum tue ich das, was ich tue. Wenn jemand einen Tag besonders hält, um Gott damit zu ehren, dann tut er es aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wenn jemand keinen Unterschied macht, dann tut er es doch ebenfalls aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Weil er verstanden hat, in Christus bin ich frei. Alles, was wir tun, sollen wir für den Herrn tun. Daher sagt Paulus auch, drei Verse weiter, ab Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Verstehe, der andere lebt für den Herrn. Er versucht sein Bestes zu geben für Gott, genauso wie wir es doch auch tun. Er tut es aus Dankbarkeit. Er tut es aus Liebe. Er lebt nicht für sich selbst, sondern für Gott. Wie schnell packen wir andere Gemeinden in eine Schublade? Wie schnell packen wir andere Christen in eine Schublade? Leben die etwa nicht für ihren Herrn? Ist Jesus etwa nicht auch für sie gestorben und auferstanden? Christus ist unser Herr und von nun an leben wir für ihn. Paulus sagt, das Grundprinzip eines Christen ist es, dass er jetzt nicht mehr für sich lebt, sondern für ihn, für Gott. Und daraus folgt, wenn ich einen anderen sehe, einen anderen Bruder, eine andere Schwester, dann sollte nicht mein erster Gedanke sein, was macht der falsch? Sondern er lebt doch auch für den Herrn genauso wie ich. Und ja, er lebt vielleicht einiges anders, aber das bedeutet doch nicht unbedingt falsch, oder? Das heißt jetzt nicht, ich muss alles tolerieren, bitte nicht falsch verstehen. Und ich möchte auch nicht, dass hier heute jemand rausgeht und sagt, ja Alex, du hast doch gesagt, wir sollen jetzt alles annehmen, denn er lebt doch auch für den Herrn genauso wie ich. Ich meine, ja, das sollte doch unser erster Gedanke sein, oder? Denn die Bibel fordert uns doch dazu auf, 100% für Gott zu geben. Nicht Halbgas, sondern Vollgas. Denn wie können wir überhaupt anders, wenn wir erkannt haben, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat? Wie können wir da überhaupt anders, als von nun an nur ihm zu folgen? Wie können wir überhaupt was anderes als Maßstab nehmen, als nur die Bibel allein? Wenn wir doch wissen, das ist Gottes Wort. Doch es gibt leider Gemeinden, die hinzutun oder wegnehmen. Christen, die bewusst Gebote ignorieren oder Gebote hinzufügen. Wie wenn jemand sagt, dass Sex vor der Ehe völlig in Ordnung ist, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Dann ist das Sünde, dann ist das keine Gewissensfrage mehr. Weil Gott die Sexualität in Rahmen der Ehe gepackt hat. Oder wenn jemand bei anderen Dingen entgegensetzt der Bibel handelt, obwohl die Bibel hier ganz klar spricht oder das Evangelium vielleicht verfälscht wird. Wisst ihr, wenn die Bibel eine klare Antwort über Sünde gibt oder das Evangelium hier verdreht wird, dann sollen wir das nicht einfach nur in Liebe ertragen und sagen, ach komm, der lebt ja auch für den Herrn genauso wie ich. Das sollen wir dann nicht tun. Paulus sagt sowieso nicht, auch hier im Text, dass wir nicht miteinander reden sollen. Das sagt er ja nicht. Doch Leute, wenn Sünde im Spiel ist, das Evangelium in Gefahr ist, es verdreht wird, dann ist es absolut notwendig, es anzusprechen, es aufzudecken, ihn zu korrigieren. Aber in Liebe. Galater 6,1, wir sollen helfen und zurechtbringen in Sanftmut. Matthäus 18,15, wenn jemand sündigt, dann geh hin und weise ihn zurecht. Doch hier in Römer 14 sind es Gewissensfragen. Hier ist das Evangelium nicht in Gefahr, das müssen wir verstehen. Hier geht es nicht um etwas Heilsentscheidendes. Hier schleicht sich nicht Sünde langsam in die Gemeinde ein. Ich meine, klar, hier wurde gesündigt. Hier wurde verachtet und gerichtet. Daraus wurde Sünde, doch Paulus zeigt dir auf, wie gehen wir miteinander um, dass genau das nicht passiert. Ja, indem ich verstehe, der andere lebt für den Herrn. Wisst ihr, bei Gewissensfragen, da ist so viel Weisheit nötig. Denn Dinge wie zum Beispiel Thema Gottesdienstgestaltung, da zeigt die Bibel hier keine klare Grenze, wie wir den Gottesdienst gestalten sollen. Jetzt stellt euch mal vor, die Bibel würde genau sagen, wie wir heute Lieder singen, wie wir Gott anbeten sollen, wie ich hier vorne stehe, was ich anhabe, wie ich hier vorne rede. Wir könnten viele Menschen auf der Erde gar nicht mit dem Evangelium erreichen. Weil andere ganz anders Gottesdienst feiern, wie wir hier vielleicht tun. Zum Beispiel, ich habe einen Missionar kennengelernt, der war in Afrika, der war dort mit dem Gottesdienst und er hat einen richtigen Kulturschock bekommen. Der saß da und plötzlich fingen die im Gottesdienst an zu tanzen. Was machen die hier? Für ihn war das völlig fremd. Und jetzt stellt euch vor, der wäre am Ende des Gottesdienstes nach vorne gegangen und hätte dann gesagt, so jetzt passt mal auf. So wie ihr hier Gottesdienst feiert, das geht gar nicht. Das hat nichts mit Gottesfurcht zu tun. Und er würde anfangen zu richten. Und vielleicht geht er jetzt nicht nach vorne, sondern richtet innerlich. Passiert ja auch ganz schnell. Die aber genauso angenommen sind wie er. Die genauso für den Herrn leben wie er. Auch mit einem guten Gewissen vor dem Herrn. Bei solchen Themen müssen wir lernen zu verstehen, er tut es für den Herrn. Wisst ihr, das rechtfertigt kein liebloses oder sündiges Verhalten, aber es macht mich gnädig und es hilft mir dabei zu verstehen, er lebt für den Herrn, er ist angenommen, genauso wie ich. Und deshalb nehme ich an. Wisst ihr, bei einigen fängt der Gottesdienst schon morgens vorm Spiegel an, indem sie sich ganz bewusst kleiden. Sie sind so geprägt, das Beste anzuziehen für Gott. Der Gottesdienst fängt vor dem Spiegel an. Und jetzt könnte ich natürlich kommen, morgens im Gottesdienst, und richten oder verachten, vielleicht nicht laut, aber innerlich fragen, was hat er da an? Ich kenne auch Leute, die haben Tattoos und die haben das auch teilweise ganz bewusst für den Herrn gemacht. Leute, die sagen, ich habe mir hier das tätowieren lassen, damit mich Leute auf meinen Glauben ansprechen, damit ich über das Evangelium reden kann. Oder Leute, die sagen, ich habe mir das hier tätowieren lassen, weil ich so vergesslich bin und ich brauche jeden Morgen die Erinnerung. Jesus, danke, was du für mich getan hast. Von ihrer Sicht aus Dankbarkeit oder von der erkannten Erkenntnis der Freiheit in Christus. Und jetzt komme ich und verurteile vielleicht, wir wissen oft gar nicht, warum unser Bruder oder unsere Schwester so handelt, denen wir gegenüberstehen. Das wissen wir oft nicht. Darum ist der erste Schritt nicht zu verachten oder zu richten, sondern zu verstehen. Er lebt für den Herrn. So wie ich aus Überzeugung handle vor Gott, so tut er es doch auch. Und wenn du jetzt vielleicht gerade sitzt und dich fragst, okay Alex, aber was sind jetzt Gewissensfragen? Woher weiß ich denn, dass es eine Gewissensfrage? Denn für mich ist es doch gerade eindeutig Sünde. Da möchte ich dich ermutigen. Geh ins Gespräch. Versuche zu verstehen. Schau selbst nochmal in der Bibel nach. Forsche nochmal selbst. Doch geh nicht hin und richte oder verachte, sondern geh hin und versuche zu verstehen. Sprich mit ihm. Schlag doch gemeinsam das Wort Gottes auf und lest nach. Und wenn er dann zu der Antwort kommt, hier zieht die Bibel keine klare Grenze, dann seid ihr bei Römer 14. Dann lest Römer 14 gemeinsam. Der eine sagt, das ist Sünde, wie kann man nur? Der andere sagt, warum lebt er nicht in seiner Freiheit? Und jetzt stellt sich nicht zuerst die Frage, wer Recht hat, sondern wie gehen wir beide miteinander um? Wie gehen wir beide miteinander um? Wisst ihr, Gewissensfragen sind Weisheitsfragen. Deswegen erkenne und verstehe. Und ein drittes Prinzip ist, welches ich hier sehe, bedenke. Jeder steht selbst vor Gott. Die Verse 10 bis 12. Wir lesen, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns selbst Gott Rechenschaft abgeben. Wir sehen hier wieder, richtet, verachtet einander nicht. Paulus stellt ja eine einfache, aber tiefgründige Frage. Wer bist du? Wer gab dir das Recht, den anderen zu richten? Und dann zitiert er hier Jesaja 45, 23, so wahr ich lebe und so weiter. Du bist nicht der Richter. Du entscheidest am Ende nicht über deinen Bruder. Nicht ich, sondern Gott tut es. Mir hilft dieses Bild, wenn ich daran denke, was wäre, wenn ich jetzt gemeinsam mit meinem Bruder am Ende meiner Tage vor Gott dem Richter stehe, gleichzeitig. Wir kommen beide zusammen in den Richtersaal. Muss mir da erst bewusst werden, dass wir beide vor demselben Richter stehen? Muss mir das da erst bewusst werden? Nicht er steht vor mir, nicht ich stehe vor ihm, sondern wir beide vor dem gleichen Herrn. Hier auf Erden, wir können uns so schnell auf den Richterstuhl setzen. Das geht super schnell. Aber Paulus macht deutlich, jeder, Jeder hier wird selbst vor Gott Rechenschaft abgeben. Das heißt, ich werde nicht gefragt, was hat dein Bruder so gemacht, sondern viel eher, wie bist du mit deinem Bruder umgegangen? Und vielleicht sogar auch die Frage, wer gab dir das Recht, über meinen Diener zu richten? Dieses Vorrecht gehört allein Gott. Und ich bin auch so dankbar darum, denn ich kenne Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Sie ist mir offenbart durch seinen Sohn, der für uns gestorben ist. Das lesen wir. Das feiern wir nächste Woche. Seine Liebe ist so groß. Ich musste schon öfters Buße tun, weil ich mich genau auf diesen Stuhl gesetzt habe. Vielleicht nicht laut gesagt, aber innerlich. Lass uns das zu Herzen nehmen. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir in gewissen Fragen unterschiedlich denken? Indem ich bedenke, dass jeder mal vor Gott selbst stehen wird und Rechenschaft abgeben wird. Und das vierte Prinzip ist, welches ich hier sehe, handle. Bringe den anderen nicht zu Fall. Paulus sagt in Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Die Starken haben durch ihre Freiheit die Möglichkeit, andere zu Fall zu bringen. Und Paulus warnt davor. Die Freiheit darf niemals zum geistlichen Strick für einen anderen werden. Niemals. Und jetzt ist es interessant, denn hier in Vers 14 klärt Paulus auch die Essensfrage theologisch. Er sagt, ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Das bedeutet, in der Sache gibt Paulus hier jetzt den Starken recht. Speisen sind an sich nicht unrein, aber, und das ist das Entscheidende, er fängt jetzt nicht in den nächsten Versen an, den Schwachen zu korrigieren, sondern er richtet seinen Blick auf die Starken, indem er sagt, Leute, passt auf, wie ihr mit eurer Freiheit jetzt umgeht. Warum? Weil Liebe viel wichtiger ist als Freiheit. In Römer 12, 9 sagt Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Unser ganzes Leben ist die Antwort auf das Evangelium, wie in Römer 12, 1 bis 2. Ein Leben, das Gott gehört und von seiner Gnade an geprägt ist. Und genau diese Antwort zeigt sich auf unserem Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen, dass wir einander nicht richten, nicht verachten, sondern in Liebe annehmen. Das bedeutet, ich liebe so sehr, dass ich nicht alles tun muss. Und hier ein Vers weiter, in Vers 15 sagt er, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Das heißt, wenn mein Verhalten dazu führt, dass jemand anderes innerlich unter Druck gerät, gegen sein Gewissen handelt, also gegen seine Überzeugung, die er vor Gott hat, dann ist das nicht mehr Liebe. Und dann kommt ab Vers 15 weiter, der starke Satz, verdirbt mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist, so soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Das ist hier die Begründung. Das ist die Begründung. Christus, er ist für ihn gestorben. Christus, er hat den höchsten Preis bezahlt, damit mein Bruder überhaupt bestehen kann. Und wie könnte ich jetzt leichtfertig damit umgehen, mit meiner Freiheit, indem ich anderen zum Fall bringen könnte? Wir sollen nicht leichtfertig damit umgehen, sodass dieser Bruder fällt. Uns darf es nicht egal sein, ob es für jemand anderes ein Anstoß wird. Und ein Anstoß bedeutet nicht einfach, ja, das ist für mich ungewohnt, ich kenne das nicht. Nein, das ist kein Anstoß. Ein Anstoß ist, jemand kommt innerlich unter Druck. Jemand wird dazu gedrängt, innerlich geistlich zu stolpern, gegen sein Gewissen zu handeln. Wisst ihr, ich möchte gerne ein Beispiel nennen. Das nenne ich jetzt einfach, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wie stark der andere Einfluss nehmen kann auf einen. Denn ich habe viele Jahre geraucht, sehr lange. Und als ich dann Jesus kennengelernt habe, ihn angenommen habe, dann habe ich bewusst damit aufgehört. Weil ich gemerkt habe, dass ich süchtig bin. Und Sucht ist Sünde. Und ich konnte das vor Gott nicht mehr vereinbaren. Und darum habe ich aufgehört. Und heute weiß ich, dass wenn ich wieder anfangen würde, boah, ist die Gefahr einfach so groß, wieder abhängig zu werden. Und ich möchte jetzt nicht grundsätzlich sagen, ob man eine Zigarette gut oder nicht. Nein, will ich hier gar nicht sagen. Doch ich weiß, dass es für mich richtig schwer ist. Und jetzt gab es schon Momente, da stehe ich neben Brüdern, die rauchen dann mal eine Pfeife oder eine Zigarette und dann sogar noch die Aussage gehört zu bekommen, ja Alex, wir haben doch früher gemeinsam eine Pfeife geraucht. Weißt du nicht, ich bin noch nicht süchtig, so wie du damals. Einmal im Jahr rauche ich eine Zigarette. Mach doch mit. Boah, mag sein, dass er diese Freiheit hat. Mag sein, aber für mich ist es so ein Kampf in dem Moment. Für mich ist es so ein Kampf, nicht zu fallen, denn ich habe diese Überzeugung, ich möchte das nicht. Denn für mich ist es ein Spiel mit dem Feuer. Für mich ist es nicht gut und richtig, weil ich weiß, wie schnell das abhängig machen kann. Und seitdem verstehe ich hier Römer 14 viel besser. Denn ich weiß jetzt, wie viel Einfluss Starke haben können. Ich will nicht sagen, dass Starke rauchen, möchte ich nicht. Gewissensfragen sind Weisheitsfragen. Und ob es weise ist, zu rauchen, das ist ganz und gar nicht. Und ich kann hier niemandem empfehlen, sich Kippen zu kaufen. Doch ich will mit dem Beispiel nur sagen, ich kenne beide Seiten. Wie viel Einfluss man aufeinander haben kann, wenn man seine Freiheit einfach auslebt. Dasselbe sehen wir auch beim Thema Alkohol. Auch hier. Und wir haben in der Gemeinde ganz bewusst gesagt, dass wir auf Alkohol verzichten. Im Gemeindekontext. Also nicht generell, aber wenn wir zusammenkommen, hier in der Gemeinde, im Gebäude, auf Gemeindeveranstaltungen, verzichten wir auf Alkohol. Warum? Weil es Menschen gibt, die damit ein Problem haben könnten. Menschen, die vielleicht mal alkoholsüchtig waren und die damit zu kämpfen haben, wenn wir damit einfach leichtfertig umgehen. Menschen, die in Versuchung kommen können. Und die Starken könnten jetzt natürlich argumentieren, warum es vielleicht richtig ist, dass man ein, zwei Bier trinken darf. Aber darum geht es Paulus nicht, sondern darum, dass wir uns immer wieder die Frage stellen sollten, was hilft mein Bruder? Was hilft ihm? Was dient dem Frieden? Was baut auf? Paulus sagt, Vers 17 bis 20, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch vor den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Das Reich Gottes ist größer als diese Fragen. Was darf ich, was darf ich nicht? Rock oder Hose? Schlagzeug im Gottesdienst? Mit erhobenen Händen Lobpreis oder nicht? KI nutzen, Medien nutzen oder nicht? Corona-Themen? Wisst ihr, diese Fragen sind nicht unwichtig, bitte nicht falsch verstehen. Aber es heißt ja, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Darauf soll unser Blick gerichtet sein. Auf das, worauf es ankommt. Auf das, was Ewigkeitswert hat. Auf das Evangelium. Paulus fordert die Starken auf, obwohl er ihnen Recht gibt, ihre Freiheit dennoch in Liebe zu begrenzen, sich zurückzunehmen. Nicht setz dich jetzt durch, weil du ja Recht hast, sondern nimm dich zurück, damit dein Bruder nicht fällt. Lass uns danach streben, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Denn deine Freiheit ist nie wichtiger als dein Bruder, für den Jesus Christus gestorben ist. Und das letzte Prinzip, was ich im Text finde, in den letzten drei Versen. Prüfe dein eigenes Gewissen vor Gott. Vers 21 bis 23. Da lesen wir, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Eine Frage an euch. Heißt das jetzt, dass die ganze Gemeinde hier in Rom auf Fleisch verzichten soll, nur weil einige damit ein Problem haben, es für sie ein Anschluss sein könnte? Die Antwort ist nein. Also Paulus führte kein neues Gesetz ein. Er sagt nicht, ab jetzt müssen alle gleich leben. Er macht aber deutlich, die Freiheit bleibt bestehen, aber die Liebe, die steht über der Freiheit. Das bedeutet, es geht nicht immer um eine klare Regel. Aber es gibt Situationen, in der Liebe konkret wird. Hier in Rom heißt das jetzt, zu Hause darfst du so viel Schweinefleisch essen, wie du willst. Aber wenn wir zusammenkommen als Versammlung, dann verzichten wir ganz bewusst auf Fleisch, weil es für einige ein Anstoß werden kann. Und wichtig, ein Anstoß ist nicht einfach Geschmack. Das gefällt mir nicht, das ist kein Anstoß. Das ist mir einfach ungewohnt, das ist kein Anstoß. Die Lieder, die wir singen, das mag ich so nicht, das ist kein Anstoß. Ein echter Anstoß ist dann, wenn jemand innerlich dazu gedrängt wird, gegen sein Gewissen zu handeln, gegen die Überzeugung, die er vor Gott hat, und dann sündigt. Die entscheidende Frage ist nicht, beziehungsweise die entscheidende Frage ist, bringe ich jemanden zu Fall, indem ich mit meiner Freiheit oder indem ich meine Freiheit so auslebe, dass er gegen sein Gewissen handelt? Wenn ja, dann verzichte ich wie hier aus Liebe auf Fleisch in seiner Anwesenheit. Wenn nein, darf Freiheit gelebt werden. In Römer 15,1 steht, wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Die Starken tragen, das heißt nicht, dass die Schwachen jetzt bestimmen, wie alle leben sollen. Das heißt das nicht. Aber es heißt, die Stärke, die zeigt sich darin, dass ich meine Freiheit aus Liebe gegenüber den anderen einfach begrenze, wenn es nötig ist. Das Ziel ist nicht jetzt Gleichmacherei oder Zwang, sondern ein Miteinander zu finden, in dem niemand zu Fall kommt. Das ist das Ziel. Kurz gesagt, Paulus fordert nicht auf, dass die ganze Gemeinde jetzt so leben sollen wie die Schwachen, sondern er zeigt auf, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das als Gemeinde gemeinsam hin, dass niemand zu Fall kommt? Die Wahrheit bleibt bestehen, aber die Liebe bestimmt, wie wir mit unserer Freiheit umgehen. Deshalb haben wir als Gemeinde auch über gewisse Themen schon gesprochen, Antworten gegeben, wie wir sie als Gemeinde sehen. Nicht um Menschen irgendwo einzuengen, sondern um Orientierung zu geben und gemeinsam einen Weg zu finden, der Gott ehrt. Deshalb ist uns ein persönliches Gespräch auch immer so wichtig oder auch das Gemeindeseminar, bevor jemand Mitglied wird. Da reden wir über solche Themen, Gewissensfragen. Dort werden Fragen beantwortet. Denn unser Wunsch ist nicht, dass hier jemand einfach dazukommt und sich anpasst, sondern dass er selber mit gutem Gewissen vor Gott leben kann. Denn das Ziel ist Einheit in Christus. Und gleichzeitig dürfen wir ehrlich sein. Es kann Situationen geben, wo die Unterschiede einfach so groß sind, dass es für jemanden auf Dauer schwer sein wird, hier Fuß zu fassen. Aufgrund von anderen Prägungen, aufgrund von immer wieder Gewissenskonflikten. Und dann ist es nicht, den anderen einfach wegzuschicken, sondern erstmal zu prüfen, gemeinsam zu schauen, was hilft dir im Glauben zu wachsen? Wo kannst du Gott nachfolgen in Frieden? Und wir hatten natürlich schon Leute, die dann hier in diese Gemeinde kamen, Fragen hatten und dann letztendlich gemerkt haben, wir sehen viele Themen einfach komplett anders. Aufgrund ihrer Prägung, aufgrund ihrer Überzeugungen. Und für sie war es dann letztendlich so, dass sie sich eine andere Gemeinde gesucht haben, sich dort angeschlossen haben und jetzt mit einem guten Gewissen vor Gott leben können, im Glauben wachsen können. Wir haben die Möglichkeit hier im Kreis Paderborn, wir haben viele Gemeinden hier drumherum. In Rom hatten die diese Möglichkeit nicht. Dort gab es nicht so viel Auswahl. Wiederum gibt es Situationen, da sagen Leute zu bestimmten Themen, okay, das sehen wir ein bisschen anders. Wir denken darüber anders. Aber für uns ist das gar kein Problem, denn für uns ist es gerade keine Gewissensfrage, wo wir sagen, wenn wir das tun, dann sündigen wir vor Gott. Für uns ist es einfach gerade noch ungewohnt, weil wir das so nicht kennen. Und wir prüfen hier gerade selber noch am Wort, was richtig ist. Wir sind hier gerade selber noch auf Suche. Und dann sind sie zur Gemeinde gekommen. Und es gibt natürlich auch Gewissensthemen, die dazukommen können. Corona-Themen war zum Beispiel ein Beispiel. Daher bitte, kommt auf uns zu, wenn ihr vielleicht Dinge habt, wo euer Gewissen immer wieder anschlägt. Wo wir vielleicht in der Gemeinde Dinge so leben, wo ihr aber sagt, boah, das ist für mich, ich komme damit nicht klar. Dann kommt auf uns zu und wir finden einen gemeinsamen Weg, wie wir gemeinsam im Glauben wachsen können, wie wir gemeinsam Gott ehren können. Es geht um ein Miteinander. Und damit das bestehen bleibt, müssen wir uns alle prüfen. Wo verachte ich den anderen? Wo richte ich? Wo poche ich auf meine Freiheit? Und wo verletze ich vielleicht durch mein Verhalten gegenüber den anderen? Paulus, er macht klar, wenn jemand gegen sein Gewissen handelt, dann sündigt er. Und wenn jemand dazu beiträgt, dann handelt er nicht nach dem Gebot der Liebe. Darum müssen wir verstehen, wir sind alle unterschiedlich geprägt. Durch Familie, durch Herkunft, durch unterschiedliche Gemeinden. Wir sind unterschiedlich geprägt. Aber unser Gewissen, und das sollte uns auch bewusst sein, da müssen wir uns auch mal prüfen, soll vom Wort Gottes geprägt sein. Allein von der Schrift. Nicht vom Menschen, sondern von Gott. Und dort, wo Gott klar spricht, ist es keine Gewissensfrage mehr, sondern eine Sache des Gehorsams. Paulus, er zeigt uns Prinzipien, wie wir miteinander umgehen können, wenn wir in Gewissensfragen unterschiedlich denken. Indem ich erkenne, Gott hat den anderen angenommen. Indem ich verstehe, der andere lebt für den Herrn. Indem ich bedenke, jeder steht selbst irgendwann vor Gott und wird Rechenschaft abgeben. So wie ich doch auch. Und indem ich handle, indem ich den anderen mit Liebe entgegenkomme, indem ich mich prüfe, mein eigenes Gewissen vor Gott. Ich möchte euch fragen, wo musst du heute vielleicht Buße tun? Wo musst du heute vielleicht dein Herz korrigieren lassen? Wo musst du anfangen, mehr zu lieben, statt Recht zu haben? Denn am Ende heißt es nicht, nur hattest du Recht, sondern hast du deine Geschwister geliebt. Und ich finde ein Vers aus Epheser sehr passend, zwei Verse hier, Epheser 4, 2 bis 3. Lasst uns alle hier die Einheit bewahren, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Amen.